Warum betet der Priester in der überlieferten Form der Heiligen Messe das Vaterunser allein? Weshalb wird die heilige Hostie erst vor dem Agnus Dei und nicht schon bei der Wandlung gebrochen? Aus welchem Grund sprechen die Gläubigen dreimal und zuvor auch der Priester dreimal das Herr, ich bin nicht würdig? Muss es die Kommunionsspendung sein, wie wir sie pflegen? Lange lateinische Spendeformel, Kreuzzeichen mit der Hostie über jeden Kommunizierenden, kniender Empfang und in den Mund? Und noch die fünfte Frage, weshalb wird am Ende der Heiligen Messe immer das Schlussevangelium, also der Prolog aus dem Johannesevangelium, verlesen und gebetet? Selbstverständlich, liebe Gläubige, die Antwort kann hier in einer Predigt nur kurz ausfallen. Die Geschichte der Liturgie und die Bedeutung ihrer einzelnen Riten und Gebete ist so reich, dass man sie kaum auszuschöpfen vermag. Aber das soll uns nicht daran hindern, hier einige einfache Gedanken zu diesen fünf Fragen zu äußern. Also, warum betet der Priester in der überlieferten Liturgie der römischen Messe das Vaterunser allein? Muss man denn, wie manchmal zu hören ist, die Gläubigen selbst aus dem Gebet des Herrn, dem Grundgebet des Christen, ausschließen? Ist diese Form der Heiligen Messe tatsächlich so klerikalisiert, dass das Kirchenvolk nicht einmal sein Grundgebet mitsprechen oder mitsingen darf? Tatsächlich, liebe Gläubige, eignet sich das Vaterunser vorzüglich für das gemeinsame Beten. Jesus hat es die Jünger ja auch in diesem Sinne gelehrt. Wenn ihr betet, so sollt ihr sprechen. Und dann folgt die gemeinschaftliche Anrede Gottes, Vater unser, nicht mein Vater, der du bist in den Himmeln. Aber in der Heiligen Messe kommt dem Vater unser noch eine andere, eine höhere Bedeutung zu. Es ist hier nicht einfach als das Gebet der Christen oder, wie man heute manchmal zu hören bekommt, das gemeinsame Tischgebet vor der eucharistischen Mahlzeit zu verstehen, sondern sozusagen als Zusammenfassung des Kanon, des Hochgebetes der Heiligen Messe und als Überleitung zur Kommunion. Das Vaterunser als Zusammenfassung des Kanon. Ja, liebe Gläubige, wenn wir es genau lesen auf dem Hintergrund der Heiligen Messe, dann merken wir, dass hier in diesem Gebet alles das genannt wird, was durch die Darbringung des Opfers Jesu Christi in der Heiligen Messe bewirkt werden soll, nämlich die Heiligung des Namens Gottes. Geheiligt werde dein Name durch diese Opfergabe. Die Ankunft seines Reiches zu uns in diese Welt, eben durch die Ankunft Jesu in seinem heiligsten Sakrament. Die Erfüllung seines Willens wie im Himmel, so auch auf Erden. Nämlich in diesem heiligen Opfer, in dem sich Jesus ganz dem Willen seines Vaters unterwirft. Und dann wird auch um das tägliche Brot gefleht, das sich eben hier nicht nur auf die irdische Speise, sondern auch auf das Brot vom Himmel bezieht. Und es werden sogar noch die Voraussetzungen für den Empfang der heiligen Kommunion genannt. Nämlich die Vergebung der Schuld und auch das gegenseitige einander vergeben unter den Gläubigen. Schließlich erbittet das Vaterunser die Befreiung von Versuchung und jeglichem Übel, das uns schaden kann. Liebe Gläubige, es ist der heilige Papst Gregor der Große, der diese Begründung dafür anführt, warum der Priester in der Heiligen Messe das Vaterunser allein spricht. Weil er hiermit sozusagen noch die Konklusion und die Zusammenfassung des ganzen Hochgebetes zieht. In der Heiligen Messe ist also das Vaterunser vor allem auch ein priesterliches Gebet, das der Priester allein vorträgt, bis die Gläubigen in die Bitte um die Erlösung am Ende mit einstimmen. Sed libera nos amalo. Dann die zweite Frage. Aus welchem Grund bricht denn der Priester die Hostie erst nach dem Vaterunser, vor dem Agnus Dei und nicht bei der Wandlung? Jesus hat es doch, wie wir in der Heiligen Schrift lesen, anders getan. Und jedes Mal im Kanon der Heiligen Messe bezeugt das der Priester selbst, wenn er sagt, er nahm dieses Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände und seine Augen zum Himmel erhebend, sagte er dir Dank, segnete es, brach es und gab es seinen Jüngern. Viele heutige Liturgiker ziehen daher auch die praktische Folgerung, dass sie im Rahmen der neuen Messliturgie während der Wandlung schon die Brechung der heiligen Gestalt vornehmen. Aber hier, liebe Gläubige, müssen wir uns von dem Gedanken befreien, die heilige Messe sei als eine direkte Nachahmung des letzten Abendmahles gemeint. Der Inhalt stimmt miteinander überein, aber die liturgische Einkleidung ist eben ganz anders. Beim letzten Abendmahl freilich folgte ja auch auf die Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi sogleich die Kommunion. In der heiligen Messe ist das anders. Das Zerbrechen der heiligen Hostie ist ein Ausdruck der Passion, also sozusagen des zerbrochen und zermalmt werdens Jesu in seinem Sterben. Es ist zugleich auch ein Sinnbild dafür, dass er sich hingibt und dass er sich austeilt an uns. Und wenn dann der Priester ein kleines Teilchen der konsekrierten Hostie in den Kelch fallen lässt, also dem kostbaren Blut Jesu beigibt, dann dürfen wir darin einen Hinweis auf die Wiedervereinigung von Leib und Blut, die Wiedervereinigung auch von Leib und Seele Jesu Christi im Geheimnis seiner heiligen Auferstehung erkennen. Und dies wird eben, liebe Gläubige, in der heiligen Messe weiter entfaltet, indem die Brechung erst dann erfolgt, wenn der Friede von Gott erbeten wird und die heilige Kommunion bevorsteht. Dadurch kommt zum Ausdruck, aus dem Leiden, aus dem Sterben und aus der Auferstehung Jesu erwächst uns jener Friede, den die Welt nicht geben kann. Die Ruhe in der von Gott durch sein Opfer wiedergestellten Ordnung. Und genau das, Ruhe in der Ordnung der Wahrheit und der Gerechtigkeit, ist ja der Friede. So wie auch Jesus nach seiner Auferstehung zu den Aposteln sprach, Pax vobis, der Friede sei mit euch, so spricht der Priester, nachdem er als Zeichen der Auferstehung ein Teilchen der Hostie in den Kelch fallen ließ, die Worte, der Friede des Herrn sei immer da mit euch. Und er teilt sich in diesem Augenblick für uns aus, damit wir ihn dann etwas später in der heiligen Kommunion empfangen können. Unsere dritte Frage, weshalb wird denn das Herr, ich bin nicht würdig, gleich dreimal wiederholt? Einmal, so ließe sich sagen, täte es doch wohl auch. Oder muss man wirklich die negativen Seiten, also hier die Unwürdigkeit der Gläubigen für den Empfang der heiligen Kommunion, so sehr hervorkehren? Liebe Gläubige, die Antwort auf diese Frage kann sehr kurz ausfallen. Wiederholungen dienen dazu, eine Aussage zu unterstreichen und sie stärker ins Bewusstsein zu heben. Wer hat es nicht schon erlebt? Man sagt etwas so leicht dahin, aber wenn man es dann wiederholt, wird man sich über das Gesagte klarer. Ich sage jemandem, ich wünsche Ihnen einen guten Tag, später wiederhole ich diese Worte, einen guten Tag, ja. Einen guten Tag wünsche ich ihm eigentlich, daran habe ich ja gar nicht gedacht, als ich es so leichtfertig und unüberlegt dahin sagte. Erst beim dritten Mal, da wird es einem dann ganz ins Bewusstsein gehoben. Und genau das kann man beim dreimaligen Domine non sum dignus, Herr, ich bin nicht würdig, immer wieder auch bei sich selbst erleben. Die Kirche als unsere Mutter und als eine vorzügliche von Gott erleuchtete Erzieherin weiß um diese Eigenschaft ihrer oft zerstreuten und vergesslichen Kinder. Und weil eben unserer Mutterkirche so viel an unserer rechten Vorbereitung auf die heilige Kommunion liegt, deshalb trägt sie unserer Neigung, gedankenlos daherzureden, in diesem wichtigen und heiligen Augenblick besonders Rechnung. Die vierte Frage, muss es denn unbedingt diese Form der Kommunionsspendung sein? Mit der langen und umständlichen Formel, mit dem reichlich umständlichen Kreuzzeichen, bevor die Kommunion gereicht wird, was die Sache ja noch länger macht, als sie ohnehin, insbesondere bei so vielen Gläubigen, schon ist. und dann die Kommunion kniend und in den Mund. Wäre es nicht gescheiter, auch in der Messe nach dem überlieferten Ritus die Hand- und Stehkommunion einzuführen, da dadurch viele Trennungen zu anderen Katholiken überwunden werden könnten und die Veranstaltung nicht mehr diesen exotischen Eindruck auf viele Außenstehende macht? Kurzum, warum so kompliziert, wenn es doch auch viel einfacher ginge? Hierzu, liebe Gläubige, zunächst die Erfahrung eines Bekehrten, eines jungen Mannes, dem er erzählte, dass er in seiner wilden Studentenzeit von seinem katholischen Glauben abkam, sich zeitweise in marxistisch-leninistischen und betont kirchenfeindlichen Kreisen herumtrieb und dann eines Tages wieder Interesse am Glauben fand, ja, den Glauben wiederfand. Und ohne dass er irgendeinen auch äußerlich erkennbaren Schritt der Bekehrung vollzogen hätte, ging er sogleich in den Gottesdiensten, die er besuchte, wieder zur Kommunion. Bis er, so erzählte er mir, eines Tages in eine heilige Messe nach dem alten Ritus kam. Und da wurde ihm schon während des ganzen Ablaufs klar, hier kannst du so, wie du jetzt bist, nicht zur Kommunion gehen. Du musst erst beichten. Und als dann der Leib des Herrn ausgeteilt wurde, eben in der Form, wie wir sie hier praktizieren und wie wir sie schätzen, da war für ihn die Barriere vollständig. Das, was der heilige Apostel Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, dass der Mensch sich prüfen, mit sich ins Gericht gehen muss, bevor er diese Speise zu sich nimmt, damit Gott nicht mit ihm ins Gericht gehe, das teilte sich ihm durch die Gestalt dieser Liturgie gleichsam intuitiv mit. So können wir sagen, dass unsere Liturgie in ihrer Gesamtheit, in ihrer äußeren Gestaltung, in ihren Riten von der Höhe dieses Geheimnisses des Leibes Christi spricht, es immer wieder bezeugt und die Teilnehmer zur rechten Ehrfurcht dem heiligsten Sakrament gegenüber erzieht. Die Art der Kommunionausteilung, die Spendeformel, die dabei gesprochen wird, und das Kreuzzeichen, das der Priester mit der konsekrierten Hostie über den Kommunizierenden macht, sind zutiefst sinnvoll. Das ist einmal die herrliche Spendeformel: Der Leib unseres Herrn Jesus Christus bewahre deine Seele zum ewigen Leben. Das sagt der Priester über jeden, der zur heiligen Kommunion geht. Und das ist doch tiefer und reicher als die bloße Feststellung: der Leib Christi. Und diese Formel ist noch versehen mit einem kleinen eucharistischen Segen, den jeder empfängt, der zur Kommunion kommt. Wie wunderbar, dass uns der Herr zuerst segnet, um uns noch einmal zu bereiten und dann in das Heiligtum unserer begnadeten Seele Einzug zu nehmen. Ja, warum soll denn gerade dieses, wie die Kirche sagt, höchste aller Sakramente nicht, wie alle anderen Sakramente, im Zeichen des Kreuzes gespendet und empfangen werden? Zur sogenannten Mund- und Kniekommunion ist noch Folgendes zu sagen. Selbstverständlich ist die Hand des Menschen nicht unreiner als der Mund, mit dem bekanntlich so viele Sünden begangen werden. Aber was ich mit der Hand anfassen kann, von dem bringe ich zum Ausdruck, dass ich darüber verfüge. Hand an etwas legen, sagen wir ja auch in unserem Sprachgebrauch. Das Kostbarste, das Heiligste wurde schon immer in den Überlieferungen der Menschen und in verschiedenen religiösen Ausprägungen vor diesem Zugriff durch die Hand bewahrt, vor der Manipulation, das heißt mit der Hand daran rühren. Wir stellen uns vor, eine Familie hätte eine wertvolle Vase, die sie aufbewahrt und die nur mit einem eigens dafür vorgesehenen Tuch berührt und transportiert werden darf. Und daher sind dann auch alle, die in dieser Familie aufwachsen, von großer Ehrfurcht gegenüber diesem kostbaren Gegenstand erfüllt. Eines Tages sagt der Familienvater: Nun, wir können uns dieses Tuch und das ganze sonstige Gehabe, das wir bis jetzt praktiziert haben, auch sparen. Ihr Kinder, ihr werdet schon ehrfürchtig und andächtig genug sein beim Berühren dieser Vase, wenn ihr es ohne das Tuch tut. Mag ja sein, liebe Gläubige, dass bei den ersten Malen, wo nur die Familienmitglieder die Vase mit ihren Händen anfassen, sie von einer ganz besonderen Ehrfurcht erfüllt sind. Aber man braucht kein Prophet zu sein, um vorauszusagen, dass das nicht lange anhält. Nun kann man sie einfach so berühren und dann wird sehr schnell auch der Schlendrian einziehen und die innere Haltung der Ehrfurcht gegenüber diesem kostbaren Gegenstand weichen. Und das sollte vom Größten, was uns Gott zu schenken vermag, dem Leib seines Sohnes, nicht gelten. Es war Papst Paul VI., der drei Gründe dafür anführte, warum bei der Kommunionsspendung in der überlieferten Form zu bleiben sei, obwohl er dann in merkwürdiger Inkonsequenz Ausnahmen erlaubte, die schließlich dazu führten, dass sich der neue Brauch überall verbreitete. Er sagt, diese Kommunionsspendung ist ein Ausdruck und Schutz des wahren katholischen Glaubens. Sie ist zugleich ein Ausdruck und ein Schutz der Ehrfurcht des einzelnen Gläubigen. Und sie bewahrt dieses Sakrament, soweit das Menschen möglich ist, besser vor Sakrilegien, vor der Entheiligung, als das bei der heutigen Form der Hand- und Stehkommunion der Fall ist. Wir sehen inzwischen ganz offensichtlich, wie recht er mit dieser Feststellung hatte. Und noch ein letzter Gedanke dazu, liebe Gläubige. Es liegt auch in der Konsequenz unserer Liturgie, dass das Heiligste Sakrament nur vom Priester angefasst wird. Auch der Priester empfängt die Heilige Kommunion nicht als Mundkommunion. Niemals kommt der Leib des Herrn in seiner Handfläche zu liegen. Er berührt sie nur mit den Spitzen der Daumen und der Zeigefinger, also der Berührungsfinger, die er dann auch eigens noch einer Waschung unterzieht, um zu zeigen, in welcher Ehrfurcht diese Berührung in der Liturgie stattfindet. Und wenn nun der Priester am Altar so mit dem Allerheiligsten umgeht, sollte es dann hier an der Kommunionbank genau das Gegenteil sein? Nein, wollte man die Hand- und Stehkommunion in die alte Liturgie einführen, dann wäre das wie ein großer Riss in diesem so wunderbar gewirkten, kostbaren Gewand unseres katholischen Kultus. Das Zweite Vatikanische Konzil hat gesagt, Änderungen sollten im Bereich der Liturgie nur dort eingeführt werden, wo ein ganz sicherer geistlicher Nutzen zu erwarten sei. Welche Art dieser geistliche Nutzen war, das haben wir inzwischen alle deutlich vor Augen. Und noch die letzte Frage im Zusammenhang mit den Riten der Heiligen Messe. Warum denn Tag für Tag am Ende der Heiligen Messe das Schlussevangelium, also der Prolog des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gewiss ist das eine besonders tiefe und schöne Stelle, aber zum einen wird sie ja gar nicht laut und in der Landessprache den Gläubigen zu Gehör gebracht und zum anderen gibt es doch auch andere geeignete Schriftstellen als etwa Johannes 1. Kapitel Vers 1 und folgende. Eine ausführliche Antwort auf diese Frage, liebe Gläubige, ist hier nicht möglich. Sie müsste die ganzen geschichtlichen Zusammenhänge aufzeigen, die dazu geführt haben, dass am Ende der Heiligen Messe das Schlussevangelium verlesen wird. Für uns heute hier nur so viel. Der Anfang eines Evangeliums steht für das Ganze. Und hier wird also der Beginn des Johannesevangeliums verlesen, der an den Anfang der gesamten Heiligen Schrift anknüpft. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang war das Wort. Es wird sozusagen noch einmal die ganze Heilsgeschichte von ihrem Anfang bis zur Vollendung in Christus im Geheimnis seiner Menschwerdung und seines Opfers vor uns ausgerollt und den Anwesenden in Erinnerung gerufen, ja wie ein Segen auf die versammelten Gläubigen herabgerufen. Und gerade dieser Johannesprolog ist ja eine grandiose Zusammenfassung nicht nur unseres Glaubens an die Gottheit Jesu Christi, im Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, sowie an seine Menschwerdung, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, sondern der Johannesprolog ist auch eine Zusammenfassung genau dessen, was in der Heiligen Messe geschieht. Der ewige Sohn des Vaters wird gleichsam neu unter uns Fleisch, das Licht kommt in unsere Finsternis und wir schauen seine Herrlichkeit. Ja, in diesem Bewusstsein dürfen wir dann auch jedes Mal aus der Heiligen Messe wieder hinaustreten in die Welt. Vidimus gloriam eius. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit. Liebe Gläubige, alles Schöne geht einmal zu Ende. Nein, das wahrhaft Schöne geht nie zu Ende. Es geht immer weiter. In dieser Welt schon, in die wir am Ende der Heiligen Messe mit dem Segen des Priesters gesendet werden. Und dann geht es weiter in der künftigen Welt, nämlich der Anbetung des Lammes, wo wir vereint mit der Gottesmutter und mit den Scharen der Engel und Heiligen an der ewigen Liturgie teilnehmen werden. Von diesem wunderbaren Kultus gelten die Worte, mit denen der heilige Augustinus sein Werk über den Gottesstaat abschließt. Es wird das Ende unserer Sehnsucht sein. Er, der ohne Ende geschaut, ohne Überdruss gepriesen und ohne Ermüdung geliebt wird. Dort bei ihm werden wir feiern und schauen, schauen und lieben, lieben und loben. Seht, so wird es sein am Ende ohne Ende. Amen.